Und das wieder als Interview dann rauszugeben. Es ist so krank, Perke. Ich halte jetzt meine Fresse, weil ich glaube, ich würde hier ansonsten jetzt ranten und das will keiner hören. Also, nee, ich halte mein Maul. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist Zeit für Japan. Und zwar für die Japan-Pre-Weekend-Show. Perke, wir reden jetzt ein bisschen über das, was uns in Japan erwarten könnte, über die News der vergangenen Woche, weil wir haben ja keine News-Episode mehr gemacht gehabt seitdem. Deshalb da ein bisschen recappen. Und ich glaube, wir haben einige Themen, vor allem eine einzige große Änderung, über die wir richtig reden müssen. Und die dürfte dich freuen, vermute ich mal.
Ja, ich weiß nicht. Das wäre dann eher so Schadenfreude und die habe ich nicht wegen einem Fahrer. Aber kommen wir direkt zum Punkt. Yuki Tsunoda ist im Red Bull. Wir haben es in der letzten Folge angesprochen. Es könnte jeden Tag passieren. Ich glaube, einen Tag nach der letzten Episode war es dann auch direkt der Fall. Yuki Tsunoda wurde, ich sag mal, befördert. Darf jetzt im Red Bull fahren. Liam Lawson wurde verdonnert, den Rest der Saison im V-Cup zu fahren. Das heißt, erstmal ist da auch ein Franco Colapinto aus der Rechnung raus. Lawson bekommt direkt diesen Sitz im V-Cup. Es wurde auch schon gesagt, Tsunoda wird die Saison beenden im Red Bull. Wie viel man dann darauf geben kann, ist natürlich immer die andere Frage bei diesem Team. Aber ja, Yuki Tsunoda ist im Red Bull. Lawson hat ganze 2 Rennen bekommen auf Strecken, die er vorher noch nie in seinem Leben gefahren ist, um zu zeigen, was er kann. Und das war es dann auch. Also das finde ich immer noch heftig, dass man so einem jungen Fahrer, der noch nicht mal eine halbe Saison Formel 1 gefahren ist, 2 Rennen gibt, auf Strecken, wie gesagt, die er noch nie gefahren ist vorher in seinem Leben. Und dann aufgrund dessen bewertet, ja, du bist nicht gut genug und runter, wo ein Max Verstappen hat gesagt, ey, lass Lawson noch hier. Und dann sich trotzdem für den Weg entscheiden, Yuki Tsunoda hochzuholen. Ich will nicht sagen, Yuki Tsunoda hat es nicht verdient, er hat es absolut verdient. Kaum jemand hat es mehr verdient als er, sage ich sogar. Aber finde ich dann doch, wenn man sich schon für Lawson entscheidet, dann finde ich jetzt im Nachhinein den Umgang mit Lawson schon ein bisschen unfair, muss ich ganz ehrlich sein.
Ja, also für mich ist es nicht einfach nur ein bisschen unfair oder einfach nur ein bisschen unpassend. Für mich ist es regelrecht ein kompletter Skandal. Aber das ist nichts Neues bei Red Bull und bei dem, was die sich seit Jahren da liefern. Für mich fängt es allein schon da an, wenn du einen Sergio Perez 3 Jahre lang in diesem Auto fahren lässt und er teilweise genauso grottige Ergebnisse liefert und ihn nicht rausklopst. Warum klopfst du dann einen Rookie, den du aufbauen willst, nach dem 2. Rennen direkt raus in seiner Karriere gefühlt in der Formel 1 bei einem Top-Team? Warum? Ergibt keinen Sinn. Wenn du Tsunoda jetzt reinholst, dann hättest du ihn auch gleich von Anfang an reinsetzen können. Dann hättest du dir das mit Lawson sparen können. Dann hättest du nicht seine komplette Confidence, wie bei Gasly und Albon jetzt wahrscheinlich, zerstört. Es ergibt einfach keinen Sinn, Perke. Es ergibt keinen Sinn. Warum haust du ihn nach 2 Rennen raus? Das ist weniger, als fucking Fiat hatte. Das ist weniger, als Gasly hatte. Das ist weniger, als Albon hatte. Deutlich weniger sogar. Es ergibt keinen Sinn. Wirklich null, null.
Ja, da bin ich bei dir. Ich verstehe es ja auch nicht. Ich habe schon nicht verstanden, warum man ihn hochgeholt hat. Aber ich konnte es irgendwo nachvollziehen, weil er halt wahrscheinlich das größere Talent von den beiden Fahrern ist. Aber jetzt den Umgang kann ich noch viel weniger verstehen oder noch viel weniger nachvollziehen, wie man das macht. Du hast jetzt schon gesagt, das Selbstvertrauen von ihm zerstören. Klar gibt es jetzt auch Medienberichte, die sagen, ey, aus dem Camp Lawson hört man, dass man da ganz zufrieden ist sogar mit der Entscheidung oder jedenfalls, dass sie so schnell gefällt wurde, um Lawsons Karriere zu beschützen. Das haben einige Medien gesagt, dass das so aus dem Camp von Lawson irgendwie nach außen gedrungen ist, dass man gar nicht so unglücklich über die Entscheidung
ist. Aber sind wir doch mal ehrlich, das ist Soft Politics einfach nur.
Ja, natürlich. Aber um halt die Karrierechancen oder die Zukunft von Lawson nicht zu gefährden, klar hätte man es da wahrscheinlich auch lieber gesehen, wenn man im Red Bull bleiben könnte. Aber wie gesagt, nach außen gedrungen ist auch, dass man relativ froh über die schnelle Entscheidung ist, damit man sich jetzt einfach ohne Druck auf den Rest der Saison konzentrieren kann, sich neu etablieren kann in der Formel 1 bei V-Cup, weil da hat er jetzt ein ruhiges Umfeld oder relativ ruhiges Umfeld, wenn man das Team an sich alleine nimmt, V-Cup. Da hat er nicht diesen Erwartungsdruck, da die kennen ihn schon, er kennt das Team. Deswegen bin ich da sehr gespannt, ob er sich jetzt wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, neu etablieren kann, ob er seine Karriere nochmal so reviven hört sich falsch an, das waren 2 schlechte Rennen. Er muss seine Karriere nicht reviven, aber man hat das Gefühl, schon nach den zwei Rennen. Er muss die Karriere reviven, sonst wird es schwer, jemals wieder in ein Top-Team zu kommen. Deswegen glaube ich, dass V-Carb, jetzt mal abgesehen von den Wechselumständen, wie schnell das in der Saison passiert ist, V-Carb ist ein super Team für einen Liam Lawson, um sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, da können viele einer Meinung sein, dass das ein super Team ist, um Talente zu entwickeln, um Talente groß zu machen, um Talente wirklich in die Formel 1 zu bringen, die mit Selbstbewusstsein zu füllen und weiter zu verschiffen, sage ich mal. Wäre halt besser, wenn das Team, das die Talente abnehmen würde, nicht Red Bull wäre, sondern irgendein anderes Team. Aber an sich ist V-Carb eine super Station für junge Fahrer, die sich weiterentwickeln wollen, die sich in der Formel 1 Namen machen wollen. Das will ja Liam Lawson immer noch. Wie gesagt, es waren jetzt zwei Rennen bei einem Top-Team. Davor ist er nicht mal eine halbe Saison gefahren. Er ist immer noch ein Fahrer, der sich auch noch ein bisschen beweisen muss, würde ich sagen. Deswegen V-Carb an sich kein schlechtes Team für ihn, wenn man die Umstände außen vor lässt.
Ja, aber das Ding ist, und du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, wenn er nochmal zu einem Top-Team möchte, die Tür mache ich direkt zu, Perke. Die mache ich direkt zu. Der Mann kommt nie wieder, also jedenfalls nicht innerhalb der Red Bull-Family, zu einem Top-Team. Weil jedes Mal, auch lass ihn krank performen und jeden Teammate bei V-Carb outperformen, selbst wenn der das macht, wird immer das Gegenargument sein, A, Dr. Helmut Marko, der sagt, okay, keine Ahnung, wir haben da einen Arvid Lindblad, der gefällt mir besser, der hat mehr Potenzial, den holen wir hoch und der wird genauso floppen nach zwei Rennen und dann schmeißt man auch raus. Oder du hast den dann da und du guckst dir das an und du denkst dann so rückwärts, ah nee, wir hatten den ja schon mal oben, da waren dann zwei Rennen, da hat es gar nicht funktioniert, der konnte nicht mit dem Druck umgehen, also lass uns gar nicht das Risiko eingehen und wir gehen wieder direkt zurück zu Szenario 1, wo wir einfach einen anderen vorziehen. Es wird nicht mehr passieren, das Ding ist durch für mich bei Red Bull, aber das liegt auch nicht an Lawson oder irgendwas, das liegt einfach an dieser komplett beschissenen, dummen Struktur, die bei Red Bull einfach herrscht.
Ja, ich check das. Und wenn ich nur rein rational nachdenken würde, wenn ich nur meinen Kopf anschalten würde, würde ich dir zustimmen. Aber mein Bauch sagt was anderes. Mein Bauch sagt mir, Lawson und Red Bull, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Das wird nicht dieses Jahr weitererzählt, die Geschichte, auf keinen Fall. Wird wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr weitererzählt, die Geschichte. Aber irgendwas in meinem Bauch sagt mir, das Ding ist noch nicht fertig. Und wer weiß, vielleicht geht ja die Tür irgendwann auf. Helmut Marko kann auch nicht mehr ewig machen. Helmut Marko ist ein relativ alter Mann. Das
sagen wir seit, keine Ahnung, privat sagen wir das locker schon seit 5 Jahren, dass der Mann eigentlich schon längst in Rente sein müsste. Und er ist immer noch hier.
Eigentlich schon lange kann er es nicht mehr machen. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, dann ist das Umfeld zwar immer noch toxic bei Red Bull, aber vielleicht ein bisschen weniger toxic, wenn nur Christian Horner da ist, sage ich mal. Und Dr. Helmut Marko nicht mehr. Ich würde die Tür noch nicht ganz schließen. Ich kann dir gar keine Argumente dafür liefern, warum ich die Tür nicht schließen möchte. Es ist ein pures Bauchgefühl. Rein rational, alle Argumente, die du gesagt hast, die sind natürlich richtig. Aber ich will das Kapitel noch nicht schließen. Ich will das Buch noch nicht zumachen, sage ich, wie es ist. Ich weiß nicht, warum, aber ich möchte es nicht zumachen.
Ja, zumachen will ich es auch nicht. Aber wenn man rein logisch von den Verhaltensmustern von Red Bull einfach mal ausgeht oder so darüber nachdenkt, dann fällt einem schon relativ schnell auf, dass A, der Nachschub an Fahrern, die von unten kommen und wo immer dann so ein Dr. Helmut Marko sagen wird, naja, die können ja besser sein als der und der hat es ja schon mal gemacht und dann hat es aber nicht geklappt und so. Ich denke, dass dieses Verhaltensmuster einfach krass überwiegen wird und deshalb Lawson einfach nicht mehr hochkommt. Der einzige Weg, wie ich sehe, wie das vielleicht passieren könnte, ist, wenn Max Verstappen auf einmal weg ist von Red Bull Racing, weil dann brauchst du tatsächlich noch einen. Aber bis das passiert, wird wahrscheinlich auch noch einiges passieren müssen. Und da ist halt wieder dieser Punkt. Wenn wir uns jetzt ein bisschen rückblickend das angucken, wir haben einen Gasly, wir haben einen Albon, wir haben einen Perez, wir haben einen Ricciardo, die haben alle noch eine Zukunft irgendwo gefunden außerhalb der Red Bull Family. Und vielleicht ist das auch der Weg, den Lawson gehen wird oder gehen muss. Ich meine, wir haben 2026 auch Cadillac, die dann dazukommen.
Die sind ja sehr heiß auf Perez zurzeit, wenn man den Medien glaubt.
Richtig, aber was ist denn zum Beispiel mit einem Fahrer, dem die Red Bull Family das Selbstvertrauen genommen hat und man ihm quasi einen neuen Start geben könnte? Neben zum Beispiel Colton Herta.
Ja, ich glaube nicht. Einfach, weil es jetzt immer wieder so klingt, dass man unbedingt Erfahrung haben möchte. Und deswegen Valtteri Bottas und Checo da sehr, sehr hoch im Kurs stehen. Da glaube ich nicht, dass du Liam Lawson dann neben Colton Herta ins Auto setzt. Liam Lawson, der dann insgesamt so ungefähr 1,5 Saisons gefahren ist und auch nicht ewig viel Erfahrung mitbringt. Ich glaube nicht, dass du ihn dann passt mit einem Colton Herta, der gar keine Erfahrung in der Formel 1 mitbringt. Klar, viel Motorsport-Erfahrung, aber nicht in der Formel 1, das glaube ich nicht. Mittlerweile bin ich wirklich mehr auf dem Dampfer. Neben Colton Herta wird ein Checo oder ein Bottas sitzen. Es ist auch immer noch Joe im Gespräch. Das gehe ich auch nicht von aus, dass ein Joe da sitzen wird. Ich gehe davon aus, da wird ein Perez oder ein Bottas neben Colton Herta sitzen und kein Liam Lawson.
Ja, können wir eigentlich mal darüber reden, dass wir jetzt mal so betrachtet, sehr viele von den Red Bull-Fahrern noch irgendwo eine weitere Chance gefunden haben im Grid, nachdem ihr Selbstvertrauen komplett zerstört wurde durch Red Bull? Warum ist das eigentlich nie für Mick Schumacher passiert? Ich weiß, er war nie Teil der Red Bull-Family und so, aber warum? Man hat ihm bei Haas sein gesamtes Selbstvertrauen und alles genommen gehabt und er hat sich zum Ende hin gebessert und niemand hat ihm eine weitere Chance gegeben.
Ja, ich kann es ja gar nicht sagen. Ich glaube,
da muss ich auch mal kurz ranten.
Ich glaube, das ist ein bisschen falsche Zeit gewesen vielleicht. Es war vielleicht ein bisschen die falsche Zeit, weil die gescheiterten Red Bull-Talente waren, oder ein Gasly, dass der richtig krachend gescheitert ist bei Red Bull, ein Albon, der irgendwie gescheitert ist bei Red Bull. Es war alles, bevor Mick Schumacher rausgeworfen wurde. Und die ganzen Red Bull-Gescheiterten, sage ich jetzt mal, die haben schon die Plätze eingenommen, die ein Mick Schumacher hätte einnehmen können. Deswegen ist Mick Schumacher, sag ich mal, 1 bis 2 Jahre zu spät gescheitert. Er hätte direkt nach dem ersten Jahr rausgehen müssen. Vielleicht wäre dann noch eine Tür offen gewesen irgendwo. Aber er ist zu spät gescheitert. Er ist zu lange
in diesem Haus geblieben, so krass,
bis da also, irgendeine Tür aufging.
Ich finde das so krass, ne, wenn du dir den anguckst. Mann, der Mann ist Formel-2-Weltmeister geworden. Guck dir mal an, wie viele Formel-2-Weltmeister nicht in der Formel 1 aktiv sind. Das ist so krank. Da hast du dann auf einmal auch einen Felipe Drugovic, der nicht aktiv ist, der ist zwar Testfahrer, aber ganz ehrlich, wen juckt denn die Testfahrerrolle?
Tja, das interessiert überhaupt niemanden, außer halt irgendwie ein Fahrer fällt mal ein Rennwochenende aus, dann wird er auf einmal ganz relevant. Aber sonst interessiert das niemanden, das ist klar.
Nick de Vries, nächster Kandidat.
der hatte auch seine halbe, das war keine halbe Saison, oder? Wie lange ist der gefahren?
Knapp eine halbe Saison. Ja, wird schon eine halbe Saison gewesen sein.
Aber auch in der Red Bull-Familie, da bekommst du nicht viel Zeit.
Ja, auch in der Red Bull-Familie, das ist richtig. Das ist richtig. Mann, es triggert mich immer noch. Aber gut, wir wollen jetzt nicht über Mick Schumacher und verpasste Karrierezüge ranten. Wir wollen sachlich bleiben, Perke, wa? Wir sind ja ein sachlicher Podcast, der sich nie von emotionalen Sachen leiten lässt.
Klar, auf jeden Fall. Also, wenn man uns wegen einer Sache hört, dann wahrscheinlich nicht wegen der Sachlichkeit. Ja, obwohl, manchmal sind wir ja doch da. Ich habe mal nachgeguckt übrigens. Nee, ja. Ich habe gerade irgendwas geredet, um einfach Zeit zu überbrücken, bin ich ganz ehrlich. Ich habe kurz nachgeguckt, wie viele Formel-2-Weltmeister, seit sie auch Formel 2 heißt, sage ich mal dazu, gerade in der Formel 1 sind. Wie viele es wirklich geschafft haben, sich langfristig zu etablieren in der Formel 1. Und es sind ganze 3. Ganze 3 Formel-2-Weltmeister. Genau.
Ist einer.
Das Jahr vor
George Russell. Gabriel Bortoleto ist in der Formel 1.
Na stimmt, 4. Bortoleto habe ich vergessen. 4 sind es dann.
Bortoleto, das Jahr vor Russell.
Das Jahr vor Russell hat jemand gewonnen, der auch sehr etabliert in der Formel 1 ist.
Charles Leclerc.
Richtig. Und einer noch.
Boah, das ist wahrscheinlich
jemand. Das Jahr nach Mick Schumacher.
Nach Mick Schumacher? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
Jawohl.
Wer kam denn im Jahr nach Mick Schumacher?
Ja, überleg mal, wer noch ist, das noch war nicht doch so Drugovic. Ewig dabei.
War Drugovic nicht in dem Jahr nach Schumacher Weltmeister?
Oder mir wurden gerade hier krasse Fake News ausgespuckt. Warte, ich guck noch mal.
Also auf, ich bin mir relativ Seite sicher, nach, dass Drugovic nach Schumacher Weltmeister wurde.
Wurden mir jetzt Fake News hier ausgespuckt, das wär's ja. Warte. Dings. Nee, Quatsch. Nee, 21 ist richtig. Ist richtig. 21 gibt's noch jemanden, der wirklich gewonnen hat. Kannst du mir sagen, wer es war?
Nein. Also, keine Ahnung.
Es war Oscar Piastri.
Oscar Piastri ist doch Weltmeister geworden, oder?
Ja, 21.
Ja, genau. Ja. 21, nee.
Nach Mick Schumacher das Jahr.
Ah ja, true, doch, stimmt.
Drugovic
wurde
22.
Ja, stimmt.
Das heißt,
Digga, das ist ein bisschen bitter, als Piastri-Fan und Supporter Piastri zu vergessen, aber gut,
so ja, sei gut. Es. Klar, Gasly hat auch gewonnen, aber da hieß es noch GP2. Ich hatte ja wirklich nur die drauf, klar, Lewis Hamilton hat auch GP2 gewonnen, aber ich wollte aktuell nur auf die raus. Seit es Formel 2 hieß, Nico Hülkenberg hat, glaube ich, auch gewonnen. Also seit es Formel 2 auch heißt, das heißt, es müsste 2017 sein. Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Bortoleto, das heißt vier von 1, 2, 3, 4, 4 von 8 haben es geschafft, sich in der Formel 1 zu
etablieren. Das ist schon eine bittere Quote, wa?
Aktuell zu sein, ja, 50%.
Da ja, und dann hast du so, keine Ahnung, so einen Logan Sargeant, der, keine Ahnung, gefühlt Sechster in der Formel 2 wird und auf einmal so für ein Jahr fährt, für so anderthalb Jahre.
Ja, also, das ist wirklich faszinierend.
Oder so ein Nicolas Geld Latifi halt oder so ein Lance Stroll oder, ja.
Lance Stroll fährt eine gute Saison bisher. Der ist gute erste zwei Rennwochenenden gefahren.
Ändert nichts an meiner Meinung.
Hör auf mit dem Lance Stroll-Shaming hier.
Nein, ich rate hier Lance Stroll weiter. Das ist ein Mann, der keinen Bock auf die Formel 1 hat und einen Sitz wegnimmt.
Ja, da stimme ich dir zu, leider. Aber gut, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, würde ich sagen.
Ja, wir sind ein komplett sachlicher Podcast, der nicht sich von emotionalen Sachen leiten lässt.
Nein, wir waren ja bei Lawson und Tsunoda. Wir müssen noch einmal ein bisschen zurückkehren. Denn Dr. Helmut Marko hat mal wieder Interview gegeben. Start the Gossip. Er hat mal wieder Interviews gegeben, gegenüber der kleinen Zeitung natürlich mal wieder. Wem ja, denn auch
mal
sonst?
Wieder, der Mann macht auch nichts anderes, habe ich das Gefühl. Also,
nee, der gibt nur Interviews für
die Zeitung. Ja, der gibt nur Interviews und ich sag dir auch so, wie es ist, Perke, der setzt sich so an einem Sonntag hin, der beim Frühstück, der schlägt so die Zeitung auf und dann guckt er so und guckt so und guckt so und schlägt so ein paar Seiten durch und dann so, boah, an dieser Stelle geht wieder zwei Seiten vor, an dieser Stelle geht nochmal zwei Seiten vor und an dieser Stelle, da kann ich potenzielle Interviews von mir sehen, wo ich einfach den Red Bull-Fahrern das Leben zur Hölle mache.
Ja, wobei ja
und dann ruft er da an und dann sagt er, okay, komm, ich gebe euch ein Interview über das und das Thema, das kommt an die und die Stelle, so sei es. Der Mann macht nur Interviews. Wofür kennt man Dr. Helmut Marko? Man kennt ihn nur für die Interviews und seinen Shit-Talk über seine eigenen Fahrer.
Das auf jeden Fall, wie er sich über Hadja beschwert, weil er weint, nachdem er das erste Rennen nicht antreten kann.
Ja, genauso krank.
Naja, jedenfalls hat er jetzt ein bisschen über, es war ja die Situation, Tsunoda hoch, Lawson runter, hat er ein bisschen drüber geredet, über die Umstände. Und hat er gesagt, dass am Ende weder er noch Christian Horner letztendlich richtig schuld daran waren, dass Lawson hochkam und Tsunoda nicht, dass man Tsunoda von Anfang an die Schuld verwehrte. Und zwar hat er gesagt, Adrian Newey war streng gegen eine Verpflichtung von Yuki Tsunoda. Warum man auf ihn hört, frage ich mich überhaupt, wenn schon ewig feststand, dass er weggehen wird. Und dann keine Ahnung, warum man überhaupt noch auf ihn hört. Aber er hat gesagt, also Adrian Newey hat gesagt, Yuki Tsunoda ist es nicht, denn das hat auch einen einzigen Unfall nur als Begründung. Einen einzigen hat Dr. Helmut Marko da aufgeführt. Und zwar war es ein Rennen in Mexiko, wo Yuki Tsunoda und Yuki Tsunoda und Pierre Gasly aneinander geraten sind auf der Strecke und dann durch die Teile, die von den beiden da lagen, über die dann Max Verstappen rübergefahren ist, Max Verstappen einen Unterbodenschaden hatte, Max Verstappen kein gutes Rennen mehr fahren konnte oder so gut, wie es hätte sein können. Und seit diesem Zwischenfall soll Yuki Tsunoda für Adrian Newey sowas wie eine Red Flag gewesen sein. Und er soll sich immer strengstens dagegen gewehrt haben, Yuki Tsunoda irgendwie eine Chance zu geben. Und Newey war wohl wegen diesem einen Ding streng gegen Tsunoda. Dann hat Dr. Helmut Marko noch gesagt, ja, jetzt ist aber Newey ja nicht mehr da, deswegen können wir jetzt Tsunoda hochholen. Das heißt wirklich, er sagt, Newey war schuld, dass Tsunoda diesen Sitz im Red Bull nicht bekommen hat.
Das ist so krank, Alter. Also so krank. Die Menge an Disrespect gegen Newey, die hier gerade geworfen wird, und dann aber auch noch die Inkompetenz, eigene Fehler nicht eingestehen zu können und das wieder als Interview dann rauszugeben. Es ist so krank, Perke. Ich halte jetzt meine Fresse, weil ich glaube, ich würde hier ansonsten jetzt ranten und das will keiner hören. Also nee, ich halt mein Maul.
Nee, das auf jeden Fall. Wobei ich noch einen Satz dazu verlieren möchte. Ich verstehe nicht, wie man einem Mann, wenn es wirklich so, ich nehme das jetzt einfach mal für wahre Münze, wie er es gesagt hat. Ja, ich sag jetzt einfach mal, ja, das stimmt so, wie er es sagt. Dann würde ich nicht verstehen, wieso man einem Mann, der offen schon gesagt hat, ich werde nächste Saison nicht mehr bei Red Bull sein, ich werde zu einem anderen Team gehen, warum man diesem Mann die Macht gibt, darüber zu entscheiden, wer dann in den Red Bull kommt und wer nicht. Das verstehe ich nicht, diese Herangehensweise, dass jemand da den Riegel vorschiebt, der eh nicht mehr beim Team ist. Checke ich nicht, warum man dann auf ihn hört, aber das hört sich einfach für mich nach Ausrede an, weil man, wie du schon gesagt hast, den Fehler nicht unbedingt eingestehen möchte. Jetzt kann man den auf jemanden schieben, der eh nicht mehr beim Team ist. Das war jetzt wahrscheinlich gefundenes Fressen. da bin ich wahrscheinlich eher bei dir, dass Nui vielleicht nicht der größte Fan von Tsunoda ist, okay, aber dass Nui der Grund ist, dass Tsunoda nicht geholt wurde, halte ich auch für großen, großen Quatsch. Da bin ich
voll bei dir. Es ist so frech, wirklich. Es ist so frech. Der Disrespect gegen deinen eigenen jahrelangen Partner im Team so zu wortwörtlich zu shit-talken, dafür, nachdem er dir World Championship Winning Autos gebaut hat, mehr oder weniger, und designt hat, dann so zu shit-talken und den Disrespect so zu zeigen, das ist krank. Und sind wir mal ganz ehrlich, keine Sau auf der Welt würde ernsthaft glauben, dass Adrian Newey allein dafür verantwortlich gewesen wäre, dass Tsunoda da nicht hochgekommen wäre. Nein, natürlich. Als ob sich Dr. Helmut Marko und Christian Horner nicht so oder so schon 10.000 Mal über alle drüber gesetzt hätten und einfach aus der Kalten gefühlt entschieden haben.
Ja, also das Interview sollte man nicht für bare Münze nehmen. Ich glaube, das ist generell bei Interviews von Dr. Helmut Marko so. Um jetzt mal bei der Fahrersicht zu bleiben, Yuki Tsunoda, bin ich sehr gespannt drauf dieses Wochenende. Er sagt selbst, er war schon viel im Simulator jetzt natürlich, logisch. Er sagt selbst, das Auto ist krass anders als der V-Cup, komplett anders, aber er fühlt sich confident. Christian Horner hat gesagt, die ersten Simulator-Sessions von Tsunoda waren sehr, sehr gut. Die sahen sehr, sehr gut aus. Tsunoda hat gesagt, der Druck, jetzt beim Heimrennen in den Red Bull zu steigen, findet er gut. Soll all der Druck kommen, der kommen soll, hat er, glaube ich, so irgendwie gesagt. Er ist mit jedem Druck zufrieden. Er will noch mehr Druck. So hat er es mäßig formuliert. Er will allen Druck, den es geben kann, um zu performen. Druck wird er auf jeden Fall haben bei Red Bull. Red Bull-Debüt im Heimrennen ist eine krasse Nummer. Ich bin wirklich gespannt, wie er performen wird. Ich glaube, ich habe Hoffnung. Also, logisch, ich mag Yuki Tsunoda unfassbar. Ich habe Hoffnung, dass Yuki Tsunoda performen wird. Er wird jetzt nicht aufs Podium fahren. Er wird jetzt nicht auf einer Wellenlänge mit Max Verstappen sein. Das wird nicht passieren. Aber ich gehe schon davon aus, dass Yuki Tsunoda ein gutes erstes Wochenende haben wird. Gemessen an der Autostärke. Und da darf man nicht vergessen, das Auto ist vierte Kraft. Und gemessen daran wird das ein ordentliches Wochenende. Davon gehe ich stark aus.
Du weißt, Liam Lawson könnte hier eine der witzigsten Sachen aller Zeiten machen.
Ne? Ja, wenn Lawson jetzt vor Tsunoda landet, dann ist es so. Was soll man da machen? Es würde mich nicht überraschen. Es würde mich nicht überraschen, weil dieser Red Bull offensichtlich sehr schwer zu fahren ist. Das hat Lawson auch nochmal gesagt. Ey, dieser Red Bull ist so schwer zu fahren. Ich war immer noch dabei, mich überhaupt an das Auto zu gewöhnen. Und da musst du jede Session rausfahren, neue Sachen ausprobieren, dann auf Strecken, die man nicht kennt. Dann ist eins davon Sprintwochenende. Lawson hat gesagt, er hat sich immer noch nicht endgültig ans Auto gewöhnt. Ja, wie sollst du dann auch liefern? Und Tsunoda wird es ja genauso gehen. Der muss sich ja jetzt auch erstmal ans Auto gewöhnen, wenn das komplett anders ist als der V-Carb. Also Tsunoda wird nicht von Rennen 1 an unfassbar geil sein. Aber das konntest du eigentlich auch von Lawson nicht erwarten. Deswegen, ich weiß da gar nicht mehr, was ich zu sagen soll. Ich glaube, Tsunoda wird auf Dauer ein guter zweiter Fahrer für Red Bull. Da war ich immer der Meinung, dass das passieren wird. Und deswegen wäre mir relativ egal, wenn Lawson jetzt dieses Rennwochenende vor Tsunoda landet, weil ich Hoffnung in Tsunoda habe, dass das langfristig funktionieren wird.
Ja, die Hoffnung hatte ich auch bei Lawson. Die Hoffnung hat Red Bull uns genommen, indem sie ihn viel zu früh rausgekloppt haben. Aber ich erwarte dann auch irgendwo jetzt im Gegenzug, wenn Tsunoda jetzt dieses und das nächste Rennwochenende ähnlich performt wie Lawson in den ersten beiden, dann erwarte ich aber auch, dass Tsunoda nach dem zweiten Rennen raus ist und Hadja hochkommt, ne?
Ja, klar. Also das wäre ja.
Also da will ich bitte Gleichheit haben dann zwischen den Fahrern.
Das wäre ja wirklich der Super-GAU. Aber man hat ja jetzt schon gesagt, Dr. Helmut Marko hat ja auch gesagt, Tsunoda wird die Saison zu Ende fahren unter allen Umständen.
Das ist aber auch crazy. Deswegen, du gibst dem ersten Fahrer, mit dem du in die Saison gehst, weil du ihm vertraust und ihn reinholst, gibst du zwei Rennen und dann sagst du, ich weiß, ist es jetzt hart formuliert, aber der B-Option für die Saison, sagst du dann, jo, egal wie scheiße du bist, du kriegst den Rest der Saison.
Ja, finde ich auch krass. Aber das ist Red Bull. Ich glaube, darüber haben wir uns oft schon ausgekotzt. Gehen wir mal zu V-Cup jetzt, was denn die V-Cup-Perspektive ist. V-Cup hat jetzt das Fahrerduo Liam Lawson und Isaac Hadja, was prinzipiell kein unfassbar schlechtes Fahrerduo ist. Hadja hat schon angedeutet, dass er sehr schnell sein kann. Lawson hat es auch schon bei genau diesem Team gezeigt. Aber scheinbar bekommen die dieses Jahr auch schon mehr Druck als erwartet bei V-Cup, denn bei Red Bull hält man viel von Arvid Lindblad. Das ist ja bekannt, dass man viel
genau
von
ihm hält. Genau eine Person. Perke. Eine Person hält sehr viel von ihm.
Na, generell, na, ich würde schon sagen, Red Bull rated Arvid Lindblad hoch. Klar,
diese eine Person. Und wer spricht immer über ihn? Wer bringt ihn immer in die Presse?
Es ist Dr. Helmut Marko. Dr. Helmut Marko hält viel von Arvid Lindblad. Ja, aber ich würde behaupten, dass Arvid Lindblad generell in der Red Bull-Familie relativ hoch geratet ist. Das kann ich mir jedenfalls vorstellen, weil er ist sehr jung und sehr schnell. Deswegen wird keiner aus dem Team sagen, der ist ein schlechter Fahrer. Klar, Dr. Helmut Marko ist noch mal sehr offensiv damit öffentlich, aber es scheint so zu sein, als ob man bei ganz Red Bull Arvid Lindblad gut findet und dass man überlegt, Arvid Lindblad schon eher früher als später in die Formel 1 zu holen, und mit früher meine ich nächste Saison. Ja, Arvid Lindblad fährt gerade seine erste Formel 2 Saison, wurde da im ersten Sprintrennen Zehnter. Das war sein Ergebnis aus dem ersten Formel 2 Wochenende. Und das heißt wirklich, man möchte Lindblad so früh wie möglich in die Formel 1 holen. Und wenn es nächstes Jahr schon machbar ist, warum nicht schon nächstes Jahr? Und das würde natürlich heißen, dass entweder Lawson oder Hadjar dann schon wieder dem V-Cup weichen müssten.
Tja, das ist so das Thema, ne? Also, ja, du, ganz ehrlich, es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn ich mich nicht jetzt komplett irre, hat Dr. Helmut Marko Arvid Lindblad auch schon als das nächste Supertalent angepriesen gehabt in einem Interview mal. So leicht die Fäden zu einem Max Verstappen gezogen gehabt, was da kommen könnte. Gut, das hat Toto Wolff jetzt auch bei Kimi Antonelli gemacht, aber naja, es ist halt wieder. Es gibt mir so unseriöse Presse-Vibes, weißt du? Also jetzt nicht von der Presse aus, aber so vom Interviewpartner, der das Interview gibt. Weißt du, was ich meine? So, es ist like ja. Build-Quality-Interviews, aber halt nicht von der Presseseite aus.
Ja, ich kann, aber vom Ding her kann ich natürlich verstehen, warum man Arvid Lindblad hochratet. Ich sage auch von dem, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, letztes Jahr in der Formel 3, ich bin auch sehr hoch auf Arvid Lindblad. Ich glaube auch, der wird mal ein richtig guter Fahrer, weil er ist aggressiv und er ist schnell. Er ist alles, was ein guter Red Bull-Fahrer bräuchte. Also wirklich diese Aggressivität, darauf steht man ja bei Red Bull sowieso. Dann ist er schnell, er ist jung. Dann hat man natürlich diese Parallele mit Max Verstappen, die man immer ziehen kann. Ey, wir haben schon mal einen jungen, aggressiven Fahrer hochgeholt. Warum soll es nicht nochmal klappen? Dieser Max Verstappen-Einzelfall, dieser Max Verstappen-Glücksgriff, sage ich jetzt einfach mal, der wird einem immer den Mut zur Sache geben, so einen jungen, aggressiven Fahrer hochzuholen, weil man sich denken könnte, ey, vielleicht ist es der nächste Max Verstappen. Ich kann verstehen, dass man hoch über Arvid Lindblad denkt, aber den kannst du nächstes Jahr nicht schon hochholen, wenn das die Schlussfolgerung daraus wäre, Hadjar oder Lawson müssen dann raus. Gib Lawson mehr, gib Hadjar mehr, lass Lindblad doch ein zweites Jahr in der Formel 2, dann passt das. Der kann in zwei Jahren genauso gut noch Formel 2 fahren, Formel 1 fahren wie jetzt nächstes Jahr, ganz einfach.
Ja, also es ist die Notwendigkeit ist nicht da. Sagen wir es so.
So sieht
es
aus.
Man braucht es einfach nicht. Man braucht es einfach nicht. Du hast mit Hadjar einen guten Fahrer, der braucht halt aber auch einfach mal Zeit, um sich zu entwickeln. Das gleiche war bei Lawson und Red Bull der Fall. Zeit, das gibt man ihm ja jetzt hoffentlich bei V-Cup. Ach so, ja, übrigens, Perke, ich sag dir auch so, wie es ist, wenn Lawson jetzt oder Hadjar wahrscheinlich nicht bis zum Ende der Saison performt, würde es mich auch bei weitem nicht überraschen, wenn wir Arvid Lindblad jetzt schon diese Saison noch im V-Cup sehen. Weil Zeit ist ja ein Wort, das kennt die Red Bull Family nicht. Ja, also würde mich nicht überraschen. Aber jetzt, wo ich gerade so den nächsten Punkt auf unserer Liste sehe, da war Zeit eigentlich gar kein schlechtes Wort. Weil wenn Zeit bei Red Bull 1 gezeigt hat, dann ist es, dass Red Bull nicht gerne Liveries ändert. Ist jetzt in Japan allerdings anders. Ich weiß, wilde Überleitung gerade, bisschen out of context gerissen. Aber ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Red Bull Livery, Perke. Was denkst du?
Wunderschön, denke ich. Also, das ist wirklich eine geniale Livery. So weiß mit den roten Akzenten eben wegen der Japan-Flagge. Also, ey, die Red Bull-Livery ist wunderschön. Wir haben ja oft schon gesehen, dass wenn Red Bull mal Special-Liveries macht, dann krachen die, dann knallen die, dann sind die genial. Und diese Special-Livery ist keine Ausnahme. Boah, das ist wirklich genial. Also mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Eine geniale Livery. Ich finde sie unfassbar gut.
Ja, ich finde sie auch richtig geil. Ich finde sie nicht ganz so geil wie die damalige weiße Livery von Red Bull. Die finde ich besser.
Ich glaube, ich finde sie sogar besser.
Und ich finde, sie ist auch nicht die beste Livery dieses Wochenende. Für mich.
Ja, da sind wir anderer Meinung.
Für mich nochmal eine Schippe drauf. Und wirklich für mich von Haas die beste Livery, die ich je gesehen habe. Delivery für Japan, 10 von 10.
Ja, ich finde sie auch schön. Ist ja mit diesen Lotusblüten sind es, glaube ich, die ja traditionell für Japan stehen, auf dem Auto. Finde ich eine schöne Idee. Ich finde, die Farbe passt nicht so perfekt zu dem Auto. Aber über die Farbe sehe ich hinweg von den Lotusblüten, weil es sind halt die Farben von Lotusblüten. Da kannst du nichts anders machen. Das sind halt die so. Und deswegen sehe ich darüber sehr gerne hinweg, weil ich sehe, man hat sich was getraut. Man hat gesagt, ey, Japan, cooles Land, cooles Rennen. Trauen wir uns was bei der Levy? Werden mal richtig extravagant, würde ich es nennen, indem wir da viele Blumen aufs Auto hauen. Ich finde, dementsprechend finde ich sie auch besonders schön, weil man sich was getraut hat. Ich kann über die Farbe hinwegsehen, die, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht ganz so passt. Und ich bin trotzdem bereit zu sagen, dass das eine wirklich schöne Levy ist, wenn ich die Pro herausgestellt habe.
Ja, also geil aussehen tut's auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, Perke, ob das wirklich Lotusblüten sind.
Gott. Jetzt habe ich natürlich was gesagt.
Sind das. Also die großen hinten ja, aber so die kleineren gibt mir eher so Cherry Blossom Tree Vibes.
Ja, gut.
So Kirschblütenbaum.
Ja, kann natürlich auch sein. Ja.
Aber da, wie gesagt,
wir sind jetzt kein
Japan-Experte, der das,
der das judgen kann. Das kann man uns nachsehen, ja. Denke ich, dass wir keine Pflanzenexperten sind. Ich glaube, das ist okay.
Aber vom reinen Aussehen, für mich, beste Delivery des Wochenendes
mit Abstand. Für mich nicht. Wie gesagt, da bin ich eher bei Red Bull, aber es ist keine schlechte Livery, auch eine schicke Livery. Einen Satz möchte ich noch kurz einschieben, weil wir gesagt haben, dich würde es nicht wundern, Arvid Lindblad diese Saison schon zu sehen. Da musste ich natürlich noch mal nachgucken, wie alt denn Arvid Lindblad ist. Und Arvid Lindblad ist zurzeit 17 Jahre alt. Klar könnte man da immer wieder Sonderregel rausholen und die würde genehmigt werden.
Das passt aber zu den Reports, dass man daran arbeitet, bei der FIA einen Antrag zu stellen, wegen frühzeitiger Zulassung.
Ja, ich glaube, die braucht man gar nicht. Weil ich habe mal geguckt, wann er denn dann Geburtstag hat und das ist der 8. August. Und weißt du, wo der 8. August perfekt reinfällt?
Sommerpause?
In die Sommerpause. Denn nach Ungarn ist am 3. August und danach ist erstmal bis zum 31. August gar kein Rennen mehr. Das heißt, wenn man wechseln wollen würde innerhalb der Saison, dann kann man es einfach in der Sommerpause machen, weil dann wird Arvid Lindblad 18 und dann fährt er mit 18.
Vorausgesetzt, der Mann erreicht die nötigen Punkte.
Genau. Und dann kann er mit 18 entspannt in Sandford einsteigen.
Ja, Sandford, da sehe ich mich nächstes Jahr, by the way, auch noch in 2026. Schön beim letzten Sandford-Rennen nochmal hinfahren. Ach,
genial.
Das wird, glaube ich, eine geile Fetze.
Das auf jeden Fall.
Ja, so Perke, dann Liveries haben wir damit abgehakt. Jedenfalls sind mir keine weiteren für dieses Wochenende bekannt. Nee. Es gab eine wunderschöne Livery, wo ich kurz Hoffnung hatte, dass es die gab auf der Strecke oder geben wird auf der Strecke.
Sag nicht die Livery,
das war
die
von Steak. Ja, okay. Das war eine richtig schöne, fleischige
Auto-Livery. Ja, es war ein April-Scherz.
Ist richtig. Ein Steak. Aber ich sag's so, wie es ist.
Da dachte ich.
Die Livery auf der Strecke hätte ich trotzdem gerne gesehen.
Nee, das ist quasi Delivery, also einfach quasi das Bild von einem Stück Fleisch aufs Auto gepackt.
Und genau deshalb hätte ich es gerne auf der Strecke gesehen.
Nee, das brauche ich ja wirklich nicht. Das brauche ich wirklich nicht.
Oh, das wäre cool gewesen. Das wäre richtig geil gewesen. So, Prediction Time, Perke.
Jawohl.
Wir wollen ja schön dran denken, auch dieses Wochenende wieder bei Kicktipp und F1 Fantasy zu tippen, ne?
Ja.
Deshalb würde ich gleich mal unser Prediction-Gedächtnis etwas anregen. Deshalb hätte ich jetzt gerne von dir die Top 3, deine Überraschung und deine Enttäuschung für das Wochenende.
Jawohl, ich fange mal an mit dem Qualifying. Welches am Samstag um 8 Uhr ist, kann ich übrigens nicht gucken. Ich muss das Qualifying irgendwie nachgucken. Das ist ein bisschen blöd. Wo ich gerade bei den Zeiten bin, kann ich auch den Rest kurz durchgeben noch. Erstes freies Training ist am Freitag 4.30 Uhr, zweites Training um 8 Uhr. Drittes freies Training am Samstag 4.30 Uhr, Qualifying um 8 Uhr und das Rennen am Sonntag um 7 Uhr. So.
Boah.
Haben wir das abgehakt.
Nicht geil.
Ja, das ist blöd. Auch das ist so eine blöde Uhrzeit. Samstag kann ich wirklich nicht gucken. Sonntag extra früh aufstehen dafür. Bisschen nervig. Aber wenn man es nicht für Formel 1 macht, für was dann? Das frage ich da doch.
Ja, real rap.
So, Qualifying. Ich sage, auf der 1 wird Lando Norris stehen. Auf der 2 wird Charles Leclerc stehen. Auf der 3 Oscar Piastri.
Das ist jetzt natürlich blöd, ne?
Wolltest du das auch so machen?
Ich wollte es jetzt eigentlich auch so
dann
machen.
Dann mach das aber auch so.
Dann mache ich es jetzt mal ein bisschen anders.
Okay.
Dann mache ich auf der 1 Ich mache auf der 1 Oscar Piastri, auf der 2 Norris und auf der 3 Charles Leclerc.
Okay. Interessant. So, Rennen. Ich würde sagen, auf lange Sicht kann der Ferrari am Ende nicht ganz mit dem McLaren mithalten. Deswegen sehe ich Lando Norris Startzielsieg. Deswegen sehe ich einen Oscar Piastri dann auch auf 2. Wieder mal einen Doppelsieg für McLaren. Und auf 3 sehe ich nicht Leclerc. Auf Platz 3 sehe ich dann irgendwie doch seinen Teamkollegen Lewis Hamilton.
Bei mir gewinnt Piastri das Rennen. Piastri wird Erster, Lando Norris wird Zweiter und Lewis Hamilton wird Dritter.
Oh Mensch, ja, haben wir ja ähnliche Sachen. Vielleicht entfernen wir uns voneinander ein bisschen, wenn es an Überraschung und Enttäuschung geht. So, Überraschung und Enttäuschung. Ich sag, wie es ist, ich habe mir vor der Aufnahme noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wen ich als Überraschung und wen ich als Enttäuschung.
Dann fange ich an mit Überraschung.
Jawohl, mach das.
Und Enttäuschung. Enttäuschung, fange ich damit an. Red Bull.
Okay.
Ich denke, Red Bull wird
enttäuschend bei Red Bull.
Kein Top 5.
Na okay, wenn Max Verstappen nicht in den Top 5 ist, dann ist das enttäuschend. Den gebe ich dir.
Ich denke auch, Yuki Tsunoda wird kein gutes Wochenende haben. Mhm. Also, ich sage Yuki Tsunoda nicht innerhalb der Top 9, Top 10.
Ah ja, okay.
So, und Überraschung? Überraschung. Gute Frage eigentlich. Ich denke, Kimi Antonelli wird George Russell schlagen.
Ich habe auch kurz überlegt, ob ich genau das sage. Aber dann habe ich gedacht, ich kann dir nicht die Genugtuung geben mit deiner Prediction vor der Saison. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, auch wenn ich es gern gesagt hätte. Deswegen finde ich die Prediction nicht schlecht, die Überraschung. Ich wirklich nur aus Trotz werde ich das nicht auch sagen. Nur um dir nicht das Gefühl zu geben, ja, du warst da aus Großem auf der Spur vor der Saison. So.
Ja, du hast es mir jetzt gerade trotzdem indirekt gesagt.
Ja, also indirekt, aber das passt. So, fange ich an mit meiner Überraschung, weil Überraschung finde ich entspannter als Enttäuschung. Mit der Überraschung, da gehe ich mit Carlos Sainz, der so langsam richtig in die Spur finden wird und mindestens auf Augenhöhe mit Albon sein wird dieses Wochenende. Wahrscheinlich sogar, ich sag einfach mal, Carlos Sainz schlägt dieses Wochenende Albon. Mal sehen, ob das wirklich was wird. Und als Enttäuschung, da bin ich ein bisschen überfragt. Enttäuschung. Was könnte man denn als Enttäuschung machen? Es gibt nicht viele Fahrer, die enttäuschen können, habe ich das Gefühl. Wer kann denn richtig enttäuschen? Ich sage, enttäuschen wird Esteban Ocon, weil er krass, krass deutlich von Olli Berman geschlagen wird.
Okay, gut. Dann haben wir damit unsere Predictions. Genau, wenn ihr mittippen wollt, einfach Kicktipp F1 Fantasy beitreten. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes in der Episodenbeschreibung unten. Einfach mal gucken, da gibt es so einen schönen Link, bio.zeit/undercut. Da findet ihr die Übersicht zu allen Links, ob Socials oder grundsätzlich die ganzen Kicktipp oder F1 Fantasy Seiten. Alles an einer Stelle. So, Perke, ich bedanke mich für diese Pre-Weekend-Show. War mal wieder ein inneres Blumenpflücken,
auf jeden Fall.
Altbewährten Worte zu nehmen. Und schreibt uns gerne eure Predictions, eure Meinungen, eure Enttäuschungen, Überraschungen in die Kommentare bei Spotify. Oder ansonsten gerne, wenn ihr auf Spotify hört, gerne auf Instagram @undercutpodcast. Wir freuen uns über jede Nachricht. Daher, ich wünsche euch ein schönes Rennwochenende. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter und zeigt uns, dass euch der Podcast gefällt. Wir hören uns am Montag zur Post-Weekend-Show von Japan. Bis dahin, habt ein schönes Rennwochenende. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.